kommen wir jetzt zur Grubwehr. Ja, ist kein guter Übergang, aber irgendwie was mit Ware war's. Der Dirk hat jetzt hier jemanden sitzen, und zwar den Jan. Und der Jan kann über Horde sprechen, das ist eine Grubwehr. Es gibt ja viele, aber Dirk wird herausfinden, warum nun gerade Horde. Okay, der Name ist all vielversprechend, würde ich denken. Und hier ist hoffentlich jetzt der Dirk auf diesem Mikrofon.
Ich bin hoffentlich auf diesem Mikrofon, ja. Vor mir sitzt Jan Schneider. Jan Schneider ist im Projekt Horde. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Wer bist du und warum, nein, nicht warum bist du, aber wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Jan Schneider, ich bin freier PHP-Entwickler schon seit vielen Jahren und bin auch über die PHP-Entwicklung natürlich dann zum Horde-Projekt gekommen und bin seit einigen Jahren selbstständig, habe mich erst zunächst alleine nur mit Horde selbstständig gemacht als einziger Consultant und mittlerweile haben wir eine ganze Firma.
Ja, was ist Horde?
Horde ist eigentlich ist drei verschiedene Sachen. Also Horde ist das Projekt, das Open Source Software unter dem Namen Horde herstellt. Das ist als bekanntes ist natürlich die Horde Groupware. Die basiert aber auf einem Horde Application Framework, also ein Framework, mit dem man selber seine eigenen Webanwendungen schreiben kann und die mit der Horde Groupware integrieren kann. Und als drittes gibt es dann sozusagen noch das Horde oder die Horde Framework Komponenten. Das ist eine Sammlung aus unabhängigen Libraries, PHP-Libraries für alle möglichen Zwecke. Also da haben wir jetzt mittlerweile, ich glaube, 80 verschiedene PHP-Libraries für alle erdenklichen Dienste und Zwecke.
Du musst jetzt nicht alle Libraries runterbeten.
Das werde ich nicht tun.
Aber es wäre
das
schon
das Interview vorbei.
Aber es wäre schon interessant zu wissen, welche Komponenten vielleicht am verbreitetsten sind. Sicherlich Webmail, klar. Und sicherlich auch der Kalender, auch okay. Und Adressbuch, gut. Damit haben wir erstmal das die Basisbenutzung, glaube ich, abgedeckt. Aber es gibt ja auch ein paar Komponenten, die ein bisschen, die andere Sachen machen.
Mhm. Also es gibt erstmal zwei Sorten von Komponenten, die ich eben kurz erwähnte, die 80, das sind wirklich Libraries, also Sachen, die man nicht direkt als Endbenutzer einsetzen kann, sondern als Entwickler. Und dann gibt es die zweite Kategorie von Komponenten, das sind eben, was du gerade erwähnt hast, die Anwendungen, die konkreten Webanwendungen, die wir in der Horde Groupware zusammengefasst haben. In der Horde Groupware, wie du schon sagtest, ist Webmail, Adressbuch, Kalender, Aufgabenlisten und Notizen. Und dann gibt es als Erweiterung aber auch eine große Liste an Anwendungen, die man dazu installieren kann, wie Wiki, wie Foren, ein Fotomanagement, ein Ticketsystem, Repository Viewer für JIT, CVS, Subversion und ich kann es gar nicht alles aufzählen, es sind auch wieder sehr, sehr viele.
Du bist sehr involviert im Horde-Projekt, ja. Was ist genau deine Aufgabe, wo stehst du da genau?
Im Augenblick bin ich so der Lead-Developer, kann man sagen. Also gegründet wurde das Projekt von Chuck Hagenburg in den USA. Er kommt aus Boston, der aber inzwischen beruflich anderweitig sehr stark eingespannt ist, sodass ich jetzt im Prinzip der Hauptentwickler bin. Das heißt, ich arbeite Vollzeit für Horde und die Kollegen aus der Horde LLC, also der Firma und dem Horde-Projekt, die arbeiten dann zum Großteil doch noch Teilzeit nebenbei, also entweder als Teil ihres Jobs oder in ihrer Freizeit.
Horde LLC, das heißt ja, das ist keine deutsche Company.
Genau.
Wo habt ihr euren Unternehmenssitz?
Der ist in Atlanta, in den USA. Okay. Also unsere Firma ist halt teils Deutschland, teils USA. Es gibt immer mehr Amerikaner und derjenige, der halt das Management übernommen hat, sozusagen, der sitzt auch in den USA und der Gründer sitzt in den USA und die Firmengründung selber ist auch einfacher in den USA als in Deutschland und das waren also alles die Gründe, die uns dazu bewegt haben, dann in Amerika die Firma zu gründen.
Wunderbar. Jetzt habe ich dich rausgegriffen, weil mit Horde 4 sich einiges geändert hat. Ja. Also Horde 4 ist vor ein paar Wochen erschienen und da gibt es zwei große Änderungen. Erstmal der Versionssprung von Horde 3.x auf Horde 4. Mhm. Da hat sich in der Applikation was getan und es hat sich aber auch im Entwicklungsmodell was getan. Fangen wir mal mit dem Entwicklungsmodell an. Was habt ihr vorher gemacht und was macht ihr jetzt?
Es gibt, also mit Entwicklungsmodell meinst du, dass die Distribution der Software oder wirklich, wie wir vorhaben, Versionen rauszubringen?
Genau, ihr habt ja jetzt einen Release-Zyklus vor. Genau.
Genau. Unser Problem war immer in der Zukunft, dass wir sehr lange Release-Zyklen hatten. Das heißt, wir haben sehr lange an der Software gearbeitet, haben halt nach der Methode gearbeitet, wenn es fertig ist und wenn wir zufrieden sind, dann releasen wir es. Und jeder Entwickler kennt das. Man ist eigentlich nie zufrieden und schiebt es immer weiter raus, weil man immer noch ein Feature drin haben will. Sodass wir für die Horde 4 Version über 2 Jahre im Prinzip jetzt gebraucht haben. Und das war einfach zu lange. Und da haben wir an einem bestimmten Punkt gesagt, jetzt stellen wir das um, das System, und stellen um auf Zeit, also auf regelmäßige Releases alle halbe Jahr. Und was zu dem Zeitpunkt nicht fertig ist, kommt einfach nicht rein in die neue Version. Das heißt, wir machen jetzt nicht mehr eine Feature-List, die wir unbedingt haben wollen bis zum nächsten Release, sondern wir haben unseren Ablaufplan. Alle halbe Jahr gibt es eine neue Version und was drin ist, ist drin. Was nicht drin ist, fliegt halt raus und kommt dann in der nächsten Version rein.
Ihr unterhaltet euch dann aber auch jedes halbe Jahr, was ihr für neue Features überhaupt, also wo ihr sortiert die Prioritätenliste letzten Endes neu.
Genau, wenn ein Release draußen ist, so wie jetzt zum Beispiel Horde 4.0 ist jetzt draußen und gerade letzte Woche haben wir halt überlegt, was wir für 4.1 als Ziel haben, also was wir da vor allem reinbringen wollen. Das werden wir dann auch versuchen umzusetzen und dann hoffentlich im Oktober dann haut.
Wollt ihr mit diesem Release-Zyklus mehr Aufmerksamkeit erreichen? Weil es gibt ja nun einige Projekte, die sagen, feste Release-Zyklen sind der Tod jeder Software. Mhm. Ich persönlich denke das nicht. Ich komme aus dem Business-Umfeld, bin als Administrator tätig und ich sehe, dass es Zeitpläne geben muss. Und wenn man sich die wirklich ultra erfolgreichen Projekte anguckt, die haben fast alle einen Release-Plan, mhm, einen Release-Zyklus.
Ja, und Leute wie du sind genau unsere Hauptzielgruppe eigentlich, denn Horde ist ja keine Endbenutzer-Software, die man sich irgendwie auf dem Desktop installiert, sondern das ist halt eine Web-Lösung, das heißt, es wird auf dem Webserver vom Administrator oder vom Administrator-Team installiert. Und für die wollten wir einfach zuverlässigere Ansagen machen, wann kommen neue Versionen raus, was ist drin, damit die ihre eigene Infrastruktur und ihre eigenen Methoden, ihre Release-Methoden natürlich auch darauf dann abstimmen können. Das betrifft natürlich nicht nur Administratoren, sondern es kommt auch Distributionen entgegen, die dann besser damit planen können mit einem festen Release-Cycle. Und von daher war das eigentlich unser Hauptgrund, dass wir einfach ein bisschen verlässlicher werden, dass Leute, wenn sie ein neues Feature auch vielleicht sogar bezahlen in der Entwicklung, das ist ja natürlich auch in unserem Interesse, dass wir neue Funktionen, Erweiterungen, neue Anwendungen, dass wir die von Firmen, die das benötigen, Organisationen, die das benötigen, bezahlt bekommen, dann wollen die natürlich auch das dann irgendwann stabil benutzen und nicht irgendwie 2 Jahre lang aus dem JIT irgendwelche Sachen auschecken müssen, um sie dann auf ihrem Rechner einsetzen zu können.
Wie viele Entwickler seid ihr in Horde?
Also man kann sagen, wir sind 6 aktive Kernentwickler. Mhm. Und dann gibt es natürlich aus der Community immer wieder Leute, die einiges dazu beisteuern, sei es Patches oder kleine Anwendungen.
Haben die direkt Zugriff aufs Repository oder schicken die euch einen Patch und ihr verifiziert den und baut den dann ein? Oder auch nicht?
In der Regel Letzteres, aber natürlich, wenn jemand regelmäßig Patches beisteuert und die Codequalität gut ist, dann kriegt ihr auch einen Zugang. Also es gibt auch Externe, die Zugänge haben. Mhm. Aber wir legen halt schon Wert darauf, dass wir selber erstmal gucken, dass die Codequalität hoch bleibt. Die ist insgesamt im ganzen Projekt sehr hoch. Und das Level wollen wir auf jeden Fall halten.
Das machen ja viele Projekte so. Das ist ja jetzt nicht so ein Eigentum.
Ist ganz normal eigentlich. Ja.
Genau. Was hat sich denn mit Horde 4 an den Features geändert? Von wo kommt ihr mit Horde 3? Und was hat sich mit 4 im Vergleich dazu mit 4 geändert?
Also im Hintergrund, also für dich als Administrator zum Beispiel, hat sich geändert die Installationsmethode. Alle Anwendungen, alle Libraries sind jetzt als Peer-Pakete zu installieren über den Peer-Installer. Für die es nicht wissen, der Peer-Installer wird mit PHP ausgeliefert, ist halt eine Kommandozeilenlösung, um PHP-Pakete nachzuinstallieren. Das hat uns ermöglicht, die Abhängigkeiten, die zwischen den einzelnen Modulen bei uns bestehen, weil ja zum Beispiel es gibt die Basis, das Basismodul Horde und dann gibt es die Erweiterungen, Webmail, Kalender und so weiter, die benötigen Horde und dann gibt es einzelne Anwendungen, die brauchen wieder eine bestimmte Library und das immer alles hinzukriegen, dass das alles passt und nichts fehlt, war ziemlich schwierig und das ist alles damit gelöst. Dann hat sich natürlich an der Oberfläche einiges getan. Wir haben zum Beispiel eine Ajax-Kalender-Oberfläche jetzt dabei. Der Kalender selber, der existierte ja schon recht lange, aber jetzt gibt es halt ähnlich wie zu dem Webmail-Modul auch eine Ajax-Oberfläche. Wir haben neue Smartphone-Oberflächen basierend auf diesem jQuery Mobile Framework, ein JavaScript-Framework für Mobilgeräte. Wir haben Active Sync Support jetzt drin, das heißt, man kann jetzt nativ mit seinem Android oder mit seinem iPhone Kalender, Kontaktdaten und so weiter synchronisieren, muss keine externe Software mehr aufspielen.
Ich sag mal kurz, yippie!
Ja, das ist, glaube ich, auch das Feature, was am meisten Reaktionen emotionaler Art ausgelöst hat hier auf der Messe. Ja, das sind so die wesentlichen Funktionen. Natürlich haben sich an den einzelnen Anwendungen was geändert. Du hast es eben schon mal angesprochen im Vorgespräch, der Ajax Web Mail-Client ist erweitert worden. Der hat jetzt fast die komplette Funktionalität des traditionellen Clients. Zum Beispiel kann man jetzt verschlüsseln und signieren aus dem Ajax-Client raus. Es gibt HTML-Signatures. Es gibt auch da ein Smartphone-Interface. Also da hat sich unter der Horde und in den ganzen kleinen, vielen Funktionen hat sich halt sehr viel getan. Da ist ganz viel dazugekommen.
Horde ist die einzige Groupware-Lösung, die ich kenne. Die einzige Web-Groupware-Lösung, die ich kenne, die PGP kann. Mhm. Ich kenne sonst keine weitere. Das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Und das Active Sync, das ist insofern ein wichtiges Feature, als dass es von allen möglichen Geräten mittlerweile nativ gesprochen wird.
Richtig.
Und ich musste mir für SyncML, was Horde vorher beherrscht hat, einen Client für mein Android-Phone kaufen. Mhm. Das habe ich auch gerne gemacht, weil ich Horde sehr mag. Aber das fällt jetzt weg, weil es einfach nativ gesprochen wird, Richtig. Was natürlich nochmal eine Schicht ist, die weniger.
Genau, wobei wir SyncML jetzt nicht komplett verlassen haben. Also es gibt immer noch die Möglichkeit, SyncML zu synchronisieren. Das ist zum Beispiel interessant, wenn man direkt Outlook einsetzen will. Wir haben also keinen Outlook-Connector in dem Sinne, dass man direkt jetzt mit Outlook-Client an Horde arbeiten kann, aber man kann halt mit so einer Erweiterung, mit so einem Plugin für Outlook, kann man halt über SyncML synchronisieren. Und das ist dann jetzt nicht die direkte Lösung wie mit dem Exchange-Server, aber es ist auf jeden Fall hilfreich für die Leute, die wirklich jetzt beim Fat-Client wie Outlook bleiben wollen und gar nicht komplett umschwenken wollen auf so einen Web Frontend.
SyncML hat sich irgendwie auf dem absteigenden Ast befunden, irgendwie, oder? Das ist lange nicht mehr weiter gepflegt worden.
Ja, ich glaube auch, das wird sich nicht mehr so wahnsinnig lange halten. Also es ist eigentlich schade, weil es halt ein offener Standard ist im Gegensatz zu ActiveSync, was ja ein Microsoft proprietärer Standard ist. Aber es gab sehr viele Kinderkrankheiten mit dem SyncML-Standard, die versucht wurden, mit späteren Versionen auszubügeln. Aber auch da gibt es immer noch sehr viele Kompatibilitätsprobleme. Und man muss halt immer auf jeden Fall eine neue Software dabei haben. Die einzigen Geräte, wo das eingemaut ist, ist eigentlich alte Telefone. Also
Symbian hat es, glaube ich, drin
Symbian, Nokia-Geräte haben es drin gehabt, Sony Ericsson hat es drin gehabt. Aber die neuen Smartphones haben es zum Beispiel schon nicht mehr drin. Also die haben das dann wieder rausgeschmissen.
Jetzt habe ich natürlich prompt die Frage verloren, die ich fragen wollte. Wie es dann immer so kommt. Synchronisierst du mit ActiveSync jetzt auch Kontaktdaten?
Genau, Kontakt, Kalender. Leider gibt es keine Synchronisation für Aufgaben, obwohl wir ein Aufgabenmanagement haben. Aber es gibt halt auf den ganzen Smartphones in der Regel keinen nativen Aufgabenmanager, warum auch immer.
Oder wenn dann nur so ein einfacher so ein Waschzettelschreiber.
Ja, sowas, genau, aber die dann keine Synchronisation unterstützen. Deswegen muss man dann, es gibt Third-Party-Software, also es gibt Anwendungen dann zum Beispiel für Android, die man installieren kann, die sozusagen den eingebauten Kalender und Aufgaben-Client ablösen oder ersetzen. Und damit ist das dann auch möglich.
Okay, hast du da einen im Ohr, im Kopf, im Auge?
Ja, da gibt es einen.
Gemeine Frage, wenn du jetzt nicht drauf kommst, ist nicht so schlimm.
Ein Mitentwickler benutzt den auch sogar hauptsächlich. Ich habe es aber nicht im Kopf, ich komme jetzt auch nicht drauf.
Nicht so schlimm. Wenn wir das Interview veröffentlicht haben, das kommt ja dann noch ins Blog bei radiotux.de. Kannst du ja vielleicht einfach in den Kommentar reinschreiben, wenn du Lust hast, wenn du es weißt. Ich weiß, dass ActiveSync von Microsoft kommt und dass einige Projekte Probleme damit haben, das außerhalb der oder innerhalb der USA zu benutzen. Wie ist das bei euch? Liefert ihr das nur nach außerhalb aus?
Wir liefern es weltweit aus. Die Beschränkung, diese Lizenzbeschränkung für das Protokoll besteht natürlich einfach. Die ist Fakt und es muss dann sozusagen der amerikanische Kunde oder der amerikanische Administrator dann entscheiden,
ob er es einsetzt oder
nicht. Setze ich das ein, besorge ich mir vielleicht eine Lizenz oder wie auch immer, wie mache ich das? Es lässt sich also ab- und ausschalten in der Konfiguration. Und wir haben das sozusagen delegiert an den für uns die Endbenutzer, was halt die Administratoren sind.
Okay, also ich weiß, dass andere Projekte, dass das separat installierbare Komponente benutzen.
Es ist auch separat installierbar. Also es ist ja alles in kleine Pakete gepackt. Das heißt, ActiveSync muss man nicht mit installieren und dann.
Ja, das wäre ein Punkt, der noch zu erwähnen wäre. Es gibt die Horde Groupware Webmail Edition, die im Prinzip die Pakete hat, die man für Webmail braucht.
Ja.
Bitte in Anführungsstrichen. Aber wie du am Anfang gesagt hast, ist das ein Framework. Da kann man sich eigentlich, wenn man den Hauptteil, das Horde-Framework installiert hat, alles Mögliche hinzu installieren, was man mag.
Richtig.
Man muss dieses Vorgefertigte nicht benutzen.
Genau, genau. Und es ist auch noch zu erwähnen, dass die Webmail, also die Webmail Edition von der Groupware, dass die noch nicht für Horde 4 draußen ist. Die stelle ich gerade fertig. Also im Prinzip ist gerade noch hier 5 Minuten vor unserem Gespräch, habe ich noch da teilweise dran gearbeitet, parallel. Die wird jetzt also in den nächsten Tagen rauskommen, vielleicht ja schon heute Abend oder sonst morgen, mal schauen. Sodass wir dann Horde Groupware 4 auch draußen haben, erstmal als Release-Kandidat und dann in 1-2 Wochen dann die finale Version.
Ich muss auch dazu sagen, wenn man ein Update von Horde installiert, dann ist es meistens so, dass man auf dem Server noch was tun muss, weil man eine Setup hat, die im Prinzip die Konfiguration aus der alten Installation rauszieht und ins neue reinschreibt oder ins neue konvertiert. Also es ist jetzt nicht mal eben so gemacht.
Ja, genau. Und das ändert sich jetzt zum Glück auch. Das ist halt einer der Vorteile, dass wir auf den Peer-Installer umgestellt haben, weil der schon dafür sorgt, dass die ganzen einzelnen Komponenten, die aktueller auf dem Server vorliegen, runtergeladen und installiert werden. Und man kann die Konfiguration dann komplett über das Webinterface abschließen als Administrator. Das heißt, man muss nicht mehr auf der Kommandozeile rumfrickeln. Also man muss schon immer noch den Peer-Installer auf der Kommandozeile bedienen. Aber das Upgrading ist durch diese Peer-Installation wesentlich einfacher geworden. Sowohl für uns als Entwickler, also das Bereitstellen der Updates ist einfacher, aber auch für den Administrator.
Ich wollte damit sagen, das ist jetzt nicht für jemanden, der ein bisschen Webspace irgendwo gemietet hat, möglich, das umfassend rüberzubringen.
Nee, dann ist es schwierig. Also gerade wenn man jetzt nur FTP-Zugang zum Beispiel hat und keine Kommandozeile, genau. Dann ist es eher abzuraten, sagen wir es mal so.
Ja, okay. Da haben es ja auch meist die Pro-Provider dann installiert und bieten das für die Leute an.
Genau. So ist natürlich auch Horde, ja, dadurch hat es die weite Verbreitung im Prinzip bekommen. Nicht nur, dass es halt schon fast 13 Jahre jetzt am Markt ist.
13 Jahre seid ihr schon dabei?
Ja, der erste Webmail-Client wurde 1998 von Chuck Hagenbuch entwickelt, war einer der erste, wenn nicht sogar der erste Webmail-Client, auf jeden Fall der erste in PHP. Und daraus ist dieses ganze Projekt ja gewachsen und entstanden. Es wird halt, um wieder auf die Verbreitung zurückzukommen, es wird halt als Teil von Hosting-Lösungen wie Plesk oder cPanel, also das ist Software, die installiert wird, um einfaches Domain-Hosting zu ermöglichen. Da wird das in der Regel mit ausgeliefert als Standard-Client und von daher ist es bei solchen einfachen Webspace-Paketen schon in der Regel dabei. Da muss man ja nicht gar nicht drum kümmern.
Es ist sehr umfangreich. Ich bin ein Heavy-Mail-User. Ich habe Horde tatsächlich fast 2 Jahre ausschließlich benutzt, ohne fest installierten Mail-Client auf dem Rechner. Das geht, weil es sehr, sehr gute Filtermöglichkeiten gibt. Muss mal ein bisschen Werbung machen, weil ich es wirklich gut finde.
Das stimmt.
Weil ich es wirklich gut finde. Bin aber dann tatsächlich zum normalen Mail-Client wieder zurückgekommen, weil die Masse an Mails, die ich habe, dann doch ein bisschen zu viel war. Aber es geht sehr viel damit.
Ja, also ich benutze es natürlich auch ausschließlich als Mail-Client und der Vorteil ist natürlich auch einfach, wenn man als Entwickler das nutzt, dass man dann auch die ganzen Probleme, die im täglichen Betrieb auftauchen, dass man die sofort sieht und beheben kann, beziehungsweise irgendwelche fehlenden Funktionen, die man dann auch merkt und die einen schmerzen, die fügt man dann eben hinzu. Und ich glaube, es ist auch wirklich für große Datenmengen und für große E-Mail-Mengen sehr leicht zu handeln. Es gibt, wie du schon sagtest, Filter. Wir haben also eine Filteranwendung, die auch abstrakt, wie alle Funktionen eigentlich in Horde abstrakt sind. Das heißt, man kann immer verschiedene Backends verwenden. Für Filter ist das ein normaler IMAP-Filter, aber man kann auch serverseitig filtern mit Procmail, mit Maildrop, mit CIF. Dann gibt es eine sehr umfassende Suche in dem Webmail-Client, die auch nochmal deutlich ausgebaut worden ist, jetzt für den neuen, für die Horde 4 Webmail-Geschichte. Dann gibt es Suchen, die man speichern kann, die als virtuelle Ordner in dem ganz normalen IMAP-Ordnerbaum angezeigt werden. Das heißt, es ist dann sozusagen eine Live-Suche, die dann direkt eingebunden wird. Es gibt Filter, sodass man die aktuelle Ansicht nochmal nach bestimmten Kriterien filtern kann. Also sagen kann, jetzt aus der aktuellen Mailbox würde ich aber nur die ungelesenen anzeigen oder nur die wichtig markierten. Das sind alles natürlich Funktionen, die wirklich für Power-User sind und mit denen man auch relativ große Datenmengen dann doch ganz, ganz ordentlich verwalten kann.
Ja, super. Wohin geht die Reise? Was habt ihr noch vor? Was wird ein Horde 5.0 enthalten? Ja gut, das ist jetzt ein bisschen
das direkt nach Erscheinen der
4.0.
Sternleserei.
Bisschen fies, ein bisschen Kaffeesatz ja, auch.
Das stimmt.
Aber ihr habt ja, denke ich mal, so eine grobe Idee, was noch kommen könnte.
Also kurzfristig steht erstmal an, dass wir die übrigen Anwendungen, die wir schon für Horde 3 released haben, dass wir die auch jetzt fertig machen, abschließen. Die sind im Prinzip schon so weit, dass sie mit Horde 4 laufen, aber sind dann noch nicht released. Wir haben jetzt erstmal nur die ganzen Groupware-Anwendungen released. Das ist also zum Beispiel die Passwords, Passwortmanagement, der Ticket-Tracker und solche Geschichten, Fotomanagement, und die müssen jetzt erstmal noch released werden, das steht jetzt kurzfristig an. Dann als nächstes großes Ziel haben wir uns noch gesetzt, die übrigen Anwendungen, also die klassischen HTML, jetzt nicht die Ajax-Anwendung, mit einem aktualisierten Interface zu versehen, weil das doch ordentlich in die Jahre gekommen ist. Das ist also auch der Hauptkritikpunkt an Horde, in dem wir natürlich auch selber sehen und der uns auch selber schmerzt, dass halt das alte generelle HTML-Interface halt inzwischen in die Jahre gekommen ist und wirklich dringend ein Update braucht.
Das ist der wichtige Klick, den man bei der Anmeldung machen muss, dass man nicht traditionell, sondern dynamisch auswählt.
Genau, beziehungsweise inzwischen gibt es sogar eine Einstellung, die heißt automatisch. Damit wählt dann automatisch, weil wir so viele Interfaces inzwischen haben, dann automatisch die richtige aus. Also man landet dann je nachdem,
was man hat. Die Browserkennung ab und...
Genau. Und wenn der Browser, dann kriegt er das Ajax-Interface, wenn nicht, kriegt er das normale Interface. Wenn es ein Mobilgerät ist und ein Smartphone, dann kriegt er das Smartphone-Interface, und dann gibt es nochmal ein ganz einfaches, runtergebrochenes mobiles Interface für die Leute, die dann auch noch ein ganz normales Handy haben. Das wird dann zur Not auch noch angezeigt.
Was auch sehr gut funktioniert tatsächlich. Meine Frau hat das manchmal benutzt.
Auch das ist übrigens erweitert worden in der Funktionalität. Also klar. Die wird sich freuen, wenn du dann auf Horde 4 umsteigst, weil es doch deutlich mehr Funktionen jetzt auch gibt in dem ganz kleinen mobilen Client.
Okay, ich meine, dass ihr jetzt alles auf die gleiche Version heben wollt, ist klar. Habt ihr sonst noch Pläne? Na, natürlich habt ihr Pläne, aber welche? So lang für sie länger.
Ja, es gibt
noch große Baustellen, die offen sind. Also meine größten Baustellen habt ihr eigentlich mit diesem Release erstmal fertig gemacht, das könnte aufhören.
Ja, so ein bisschen fühlt es sich jetzt auch an. Es ist nicht direkt ein Loch, in das wir fallen, wir haben immer noch genug Ideen, aber
der größte,
das war schon war schon
große Stein ist gerollt.
Ja, ja, auf jeden
Fall. Also für mich ist Active Sync interessant und für mich ist PGP im dynamischen Client.
Also was vielleicht noch so an wichtigen Features ist, dass wir endlich unseren CalDAV-Server fertig kriegen. Also CalDAV-Client-Funktionalität haben wir schon. Das heißt, der Kalender-Client kann halt auch mit CalDAV-Servern schon kommunizieren.
Schon relativ lange, oder?
Jein, mit WebDAV konnte er kommunizieren. Aber mit CalDAV nicht.
Das ist
nochmal jetzt ein bisschen spezialisierte DAV-Version. Aber den CalDAV-Server Server brauchen wir noch. Dann eine Sache, die jetzt auch gerade auf der Messe hier öfters angesprochen worden ist, die ich auch immer schon seit Jahren im Hinterkopf habe, ein Projektmanagement zu bauen für Horde, weil wir die Komponenten dafür im Prinzip schon da haben. Wir haben ein Ticketsystem, wir haben Repository-Tracker, wir haben ein Aufgabenmanagement, wir haben eine Zeiterfassung. Und wir brauchen im Prinzip jetzt nur noch eine Klammer, mit der man so ein Bindeglied, mit der man Projekte anlegen kann, wo automatisch die Rechte vergeben werden für die einzelnen Anwendungen. Und das ist alles so ein bisschen integriert. Und dann ist das auch aus den Komponenten, die wir schon haben, halt wieder ein neues Bundle. In dem Fall halt kein Groupware-Bundle, sondern dann eben ein Projektmanagement-Bundle oder sowas. Und da ist sicherlich auch noch mehr denkbar, so ein Entwickler-Bundle zum Beispiel, also sowas Ähnliches wie Track. Auch da haben wir ja alle Komponenten im Prinzip schon da. Wir haben
Wiki,
wir haben ein Ticketsystem, wir haben ein Repository Viewer, und auch das müssten wir eigentlich nur nochmal als Bundle rausbringen, wiederum eine kleine Klammer darum binden, und dann haben wir ja wieder eine neue Version draußen.
Das ist doch großartig. Also die Lösung auf die Antwort auf alles.
Genau.
Was war doch gleich die Frage?
Die eierlegende Wollmilchsau.
Genau. Ja, wunderbar. Ich habe meine Fragen gestellt.
Das ist schön.
Möchtest du noch was sagen? Wollt ihr noch
herzlichen Glückwunsch nachträglich, wollte ich noch sagen. Also ich weiß gar nicht, ob eure Hörer das so mitgekriegt haben, aber hier sieht es so ein bisschen aus wie auf dem Kindergeburtstag.
Genau, wir sind 10 Jahre alt geworden am 1.4. und wir haben hier am Mittwoch eine Standparty gehabt, um das mit ein bisschen
Bier und Luftballons und Girlande und so. Sehr hübsch hier.
Genau. Nee, braucht ihr Entwickler, braucht ihr Unterstützung?
Wie jedes Projekt. Also, aber ja, was wir am dringendsten brauchen, ist eigentlich ein dedizierter Designer, ein Interface-Designer. Also, der muss natürlich nicht jetzt voll fürs Horde-Projekt da sein, aber wir haben schon vor einiger Zeit mal auch über Blogs und über die Webseite nach interessierten Designern gesucht. Das scheint aber schwierig zu sein. Ich meine, du sprichst ja auch mit vielen Projekten. Ich weiß nicht, die Erfahrung ist, aber es scheint echt schwierig zu sein, gute Interface-Designer zu finden, die halt auch im Open-Source-Gedanken was beitragen. Ne? So wie wir ja auch endlose Mannstunden irgendwie in die Software stecken, dann auch bereit sind, irgendwie irgendwas in Design zu stecken. Aber die scheinen sich alle nur gut bezahlen zu lassen, ist zumindest mein Eindruck.
Also es gibt einen großen Trend bei Open-Source-Projekten, Usability-Experten dazu zu holen. Den sehe ich, der ist ganz, ganz frisch, vielleicht letzten 2 Jahre. Und ich sehe immer mehr Projekte, die solche Leute einsetzen und die davon immens profitieren.
Und die dann auch bezahlen oder die einfach irgendwo dann glücklicherweise finden?
Es gibt wohl einige wenige, die auch bereit sind, für Open-Source-Projekte zu arbeiten. Aber die sind dann auch gleich so gefragt.
Dass du wahrscheinlich voll ausgebucht
bist. Dass du voll ausgebucht sind. Ich kann dir sicherlich einen Kontakt herstellen zu Leuten von KDE, bei denen ich weiß, dass sie gerade Usability-Leute dazu bekommen haben. Ja. Vielleicht finden sich ja Leute, die auch gerne was für Horde machen wollen.
Das kann ja sein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir alles für lau haben wollen. Also das war ja auch noch ein Thema, was wir in der Vorbesprechung kurz erwähnt hatten, dass wir jetzt ja eine Firma gegründet haben und eben im Interview hatten wir es auch schon mal. Und von daher sind wir natürlich auch, wir wollen damit ja jetzt nicht Reichtümer verdienen, sondern das Geld, was wir irgendwie damit verdienen, das wollen wir natürlich auch gerne wieder ins Projekt reinstecken. Von daher sind natürlich auch so Sachen wie hier Messeausstattung und sowas wird davon bezahlt und Marketingmaterial und auch Designer. Also wir planen, wie gesagt, jetzt auch das Design zu aktualisieren für die neue Version. Und wenn wir da jemanden finden, den wir haben wollen und der uns dann auch überzeugt, dann sind wir natürlich auch bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Aber wie bei jedem Open-Source-Projekt, wir haben halt keine Riesensummen, wir haben halt kein Venture-Kapitalisten im Hintergrund, sondern das ist alles unsere Hände Arbeit sozusagen.
Aber ihr könnt Ruhm und Ehre versprechen. Und
genau.
Ich meine, die Motivation, an Open-Source-Projekten zu arbeiten, ist ja schon so auch ein bisschen Selbstbeweihräuchung, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Klar, ein bisschen Selbstdarstellung
nicht
auch.
Von frei machen.
Nein, natürlich nicht. Und man tut auch was für die anderen. Und richtig. Letzten Endes bekommt man auch immer was zurück.
Ja. Und gerade auf so einer Messe ist es natürlich schön, wenn man seine Endbenutzer trifft und dann mit denen mal auch direkt sprechen kann, so wie mit dir jetzt einfach und dann auch ein bisschen Feedback bekommt und dann auch ab und zu mal Lob, das tut natürlich auch ganz gut.
Das Lob kann ich dir geben.
Dankeschön.
Ich bin wirklich sehr zufrieden.
Das war jetzt kein Kompliment-Phishing.
Nein, ich habe das ja auch vorher schon gesagt. Ja. Ich bin super zufrieden und bin langjähriger Benutzer und freue mich auch. Also ihr braucht Interface-Designer und Usability-Experten. Das ist so das, was als nächstes kommen muss und wo ihr auch gezielt noch weiter dran arbeiten
das
wollt.
Das ist, was wir gerne als nächstes angehen wollen, genau.
Okay. Ja gut, dann liebe Hörer, wenn ihr euch bewogen fühlt, der Jan steht euch bereit für Frage und Antwort. Ihr müsst nur eine Mailingliste abonnieren, dann seht ihr seinen Namen sehr häufig. Am besten die Announce-Mailingliste, da sind, glaube ich, alle Mails von dir, oder?
Fast alle, weil ich halt auch der Releases mache. Da erscheint mein Name dann immer sehr prominent, aber da arbeiten natürlich dann sehr, sehr viele dran.
Ganz selbstverständlich. Aber dann, ich bin klar. Wusste auch gleich, mit wem ich es zu tun habe. Ja, wunderbar. Dankeschön, Jan.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin mit Horde.
Dankeschön.
Und viel Erfolg mit eurer Firma und viel Spaß.
Euch auch mit eurem Radio.
Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
So, das war der Dirk mit den Jan Schneider vom Horde-Projekt.